Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Muss Modernisierung notwendig zu Säkularisierung führen? Und die Säkularisierung dann zu Moralverfall? Nein, sagt der Soziologe Hans Joas in seinem Buch «Glaube als Option». Der Professor an der Universität Chicago spricht sich dafür aus, das Christentum und die Moderne nicht als Gegensätze zu begreifen. Mit Hans Joas sprach Hans-Jörg Schulz.
Herr Joas, wer heute noch glaubt, ist intellektuell unredlich. Das hat mal ein angesehener Philosoph gesagt in einer Veranstaltung, an der Sie teilnahmen. Wie antworten Sie auf sowas?
Ich habe auf diese Äußerung, die ja eine Diskussion eröffnet hat, zuerst relativ amüsiert geantwortet und gesagt, ach, die Diskussion beginnt mit einer Beleidigung. Inhaltlich würde ich antworten, intellektuelle Redlichkeit in Auseinandersetzungen über den Glauben fordert heute, Abstand zu nehmen von zwei Pseudo-Gewissheiten der religionspolitischen Debatten, die sich seit dem 18. Jahrhundert durchgesetzt haben und immer noch in ganz vielen Köpfen drin stecken.
Nun gilt ja vielen Menschen, insbesondere im säkularen Europa, der Glaube so quasi als überholt. Die modernen Naturwissenschaften widerlegen ihn, die Hirnforschung auch. Nun sind Sie Geisteswissenschaftler, Herr Joas. Wie begründen Sie denn Ihren Glauben?
Also was Sie gerade beschrieben haben als verbreitete Auffassung, ist genau eine dieser beiden Pseudo-Gewissheiten der religionspolitischen Debatten, auf die ich gerade Bezug genommen habe. Nämlich die Vorstellung, dass der wissenschaftlich-technische Fortschritt oder, das ist eine andere Variante, der wirtschaftliche Fortschritt, etwa wachsender Wohlstand und längere Lebenserwartung, dazu führen, dass der Glaube nun entweder intellektuell widerlegt sei oder überflüssig werde, weil er nur der Seufzer der bedrängten Kreatur gewesen sei, um ein berühmtes Marx-Zitat zu erwähnen. Und wenn Menschen also unter Bedingungen leben, in denen ihnen weniger Seufzer entfahren, dann würde gewissermaßen dadurch der Glaube überflüssig werden. Ich glaube nun allerdings, dass man zeigen kann, dass beide dieser Auffassungen falsch sind. Dass sie falsch sind im Sinn der Erklärung, der Verbreitung von Glauben. Also es ist einfach nicht so, dass der Glaube dort am meisten verbreitet sei oder nur dort verbreitet sei, wo Elend herrscht oder kein Anschluss an die Wissenschaften und die moderne Technik stattgefunden habe. Der große Stolperstein für die Vertreter dieser Auffassung waren ja immer die USA, weil man schlecht bestreiten kann, dass in den USA Modernität in ökonomischer, in technischer und in wirtschaftlicher Hinsicht herrscht. Die USA sind aber bekanntlich ein religiös äußerst vitale Kultur und Gesellschaft geblieben. Und ich füge hinzu, und das nicht nur im Sinn des protestantischen Fundamentalismus, der bei vielen sofort assoziiert wird, sondern in ganz großer Breite, Vielfalt des religiösen Lebens. Also ich glaube, dass diese Auffassung empirisch nicht haltbar ist und dass man nun auch in der Geschichte der intellektuellen Beschäftigung mit Religion, und damit komme ich auf Ihre Frage, wie ich begründe, zeigen kann, dass zentrale Motive der Religionskritik, wiederum ebenfalls seit dem 18. Jahrhundert, immer wieder aufgenommen worden sind und verwendet worden sind zu einer Art Selbstreinigung des Glaubens, zu einem verbesserten, veränderten auf jeden Fall, aber aus meiner Perspektive verbesserten Selbstverständnis des Glaubens. Es gibt keine wissenschaftliche Begründung des Glaubens. Das würde ich niemals behaupten. Was es geben kann, ist eine wissenschaftliche Begründung der Legitimität des Glaubens, also nicht etwa bestimmter Glaubensinhalte, auch nicht dessen, dass man glauben muss, da wäre ich nun vehement dagegen, aber eine Rechtfertigung dessen, dass der religiöse Glaube durch die Wissenschaften nicht widerlegt sei, dass natürlich bestimmte einzelne Annahmen, ja, quasi wissenschaftlicher Art, die etwa, also die berühmteste Auseinandersetzung betrifft den Schöpfungsmythos der jüdisch-christlichen Tradition. Aber ich sage immer, kein Gläubiger hielt ursprünglich den Schöpfungsmythos wirklich für eine Art paläontologische wissenschaftliche Theorie. Ja, es gibt an diesen Fronten immer wieder Auseinandersetzungen, aber darauf zielt nun genau das Argument, das ich gerade bezogen auf die Geschichte der intellektuellen Debatten über Religion verwendet habe. In Reaktion auf die Herausforderung des Glaubens kommt es immer wieder zu einer Selbstneudeutung des Glaubens, die die Elemente einer intellektuellen Rechtfertigung moderner Gläubigkeit enthält.
Inwieweit hängt denn diese aktuelle Diskussion, wir diskutieren ja im Moment relativ viel über Religion und über Glauben, hängt diese aktuelle Diskussion auch mit politischen Veränderungen zusammen? Also etwa die Veränderungen des letzten Jahres in einigen nordafrikanischen Staaten, in arabischen Staaten, wo man sagen kann, plötzlich müssen wir feststellen, dass auch Muslime für Demokratie kämpfen. Wir dachten immer, Islam und Demokratie geht nicht zusammen. Also geht das parallel, politische Diskussionen und die Glaubensdiskussion?
Also es ist für mich gar keine Frage, dass heute oder jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch, aber überhaupt die Debatten über Religion immer auch etwas zu tun haben mit Debatten über die politische Stellung von Religionsgemeinschaften. Ich glaube sogar, dass man etwa die ganz unterschiedliche Verteilung des Ausmaßes von Säkularisierung in Europa ohne diese religionspolitischen Konstellationen in den einzelnen Ländern gar nicht verstehen kann. Also es wäre abwegig davon abzusehen, dass etwa die religiöse Intensität Polens oder Irlands, also etwas damit zu tun haben, dass die Sache der Verteidigung der nationalen Identität in diesen beiden Ländern also intensiv mit der Sache des Katholizismus verknüpft war. Also ich wäre der Letzte, der das bestreiten würde. Ich glaube nun, dass diese enorme Intensivierung des öffentlichen Interesses an Religion in westlichen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten sicher ganz stark verursacht ist, aber nicht nur, ja, aber ganz stark verursacht ist von dem Gefühl einer Bedrohung durch einen politisierten Islam. Es gab eine richtige Explosion dieses Interesses nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Und dass auf der anderen Seite eine, aber ebenfalls eben politische Rolle gespielt hat, die Frage der Integration muslimischer Einwanderer in europäische Gesellschaften vor allem und einer möglichen EU-Mitgliedschaft der Türkei. Auf dieser Ebene liegt, was Sie gerade erwähnt haben, nämlich die Arabellion, wie ich einen ganz schönen Ausdruck finde. Ich habe nie behauptet, dass der Islam unfähig ist zur Demokratie. Ich sehe da eher Parallelen zwischen der verbreiteten Unterstellung lange Zeit gegenüber dem katholischen Christentum, es sei unfähig zur Demokratie, unfähig zu nationaler Zuverlässigkeit, weil international orientiert und erschwere deshalb die Integration von Einwanderern. Es gibt ja eine verblüffende Parallele zwischen Argumenten über den Katholizismus im 19. Jahrhundert von protestantischer oder säkularer Seite, etwa in den USA, und den Argumenten gegen den Islam heute. Und ich habe diese Rebellionen nicht nur der Sache nach begrüßt, sondern auch deshalb, weil eine Zerschmetterung geradezu dieses Vorurteils damit verbunden ist. Dennoch, bei aller Betonung also dieser politischen Dynamiken, spielt sich vermutlich in den westlichen Ländern etwas noch Fundamentaleres gegenwärtig ab. Nämlich diese Ermüdung oder der Tod der Säkularisierungsthese, also dieser Annahme, dass Modernisierung automatisch zur Säkularisierung führt. Und dafür spielen ganz andere Dinge die zentrale Rolle, glaube ich, nämlich ein wachsendes Bewusstsein davon, dass sich etwas, was in Europa wie ein gesetzmäßiger Zusammenhang ausschauen konnte, was in den USA sich nicht bestätigte, was man aber lange Zeit damit intellektuell bewältigen konnte, dass man von dem Ausnahmefall USA gesprochen hat, dass sich dieser europäische Zusammenhang nun weltweit nicht wiederholt, dass es etwa in Asien eben spektakuläre Fälle dessen gibt, dass rapide Modernisierungsprozesse nicht nur nicht mit Säkularisierung verknüpft sind, sondern eher mit religiöser Intensivierung und zum Beispiel mit Christianisierung. Dafür ist Südkorea, sind aber auch bestimmte Teile Chinas heute das einschlägige Beispiel. Und dieses führt zu einer epochalen Infragestellung einer Gewissheit, die die Ungläubigen lange Zeit gehabt haben. Ich sage immer, deshalb müssen die Ungläubigen nicht denken, sie müssten glauben. Sie können nur nicht ihren Unglauben rechtfertigen mit dem Argument des Fortgeschrittenseins und die Gläubigen abwerten als die Rückständigen.
Sie haben gerade von Fällen wie Südkorea und so geredet und das mit Europa verglichen. Aber auch in Europa gibt es ja Phänomene, wie wir es zum Beispiel in der Schweiz erleben, dass, obwohl die Schweiz ein säkulares Land ist und wirtschaftlich auch ein sehr modernes Land, sich trotzdem noch 4 von 5 Menschen eigentlich zu einer Religion bekennen. Also auch in Europa gibt es diese Fälle.
Absolut. Es ist ganz falsch, über Europa so zu sprechen, oder es wäre ganz falsch, Sie haben das ja nicht getan, ja, über Europa so zu sprechen, als wäre Europa ein einheitlich säkularer Kontinent. Europa ist in Wirklichkeit ein Flickenteppich in dieser Hinsicht. Selbst innerhalb der einzelnen Länder, selbst innerhalb der stark säkularisierten Länder, gibt es dramatische regionale Differenzen. Das gilt etwa für Deutschland, das gilt auch für Frankreich. Ja, und Italien ist ein ganz kompliziertes Phänomen in religiöser Hinsicht. Und das Interessante nun für den Sozialwissenschaftler dabei ist, dass diese Unterschiede eben nicht zusammenfallen mit Unterschieden der ökonomischen Modernität. Wenn es so wäre, wäre dies ja eher eine Verstärkung der Plausibilität der Säkularisierungsthese. Ja? Da dies aber nicht so ist, muss man nach ganz anderen Erklärungen suchen. Ich warne davor, das wäre vielleicht das Einzige, was ich da zu Ihrer Frage gerne noch sagen würde, dass man überhaupt das Wort noch immer an dieser Stelle verwendet. Sie haben gerade gesagt, dass in der Schweiz noch 4/5, ja?
Also einfach, weil es zurückgegangen ist in letzter Zeit.
Genau, ich verstehe schon, aber das kann bei Ihnen so sein, aber viele, die von dem noch sprechen, verwenden es, weil sie selbstverständlich das Fortschreiten von Säkularisierungsprozessen als die gesicherte historische Tendenz unterstellen. Und dann ist überall, wo noch Religiosität vorhanden ist, wird die gewissermaßen automatisch als Relikt klassifiziert. Ja, und es wird zum Beispiel ausgeschlossen fast, einfach durch die Denkweise, dass Säkularisierungsprozesse eine Art konjunkturelles Wellental darstellen könnten. Also wieder bezogen auf die USA wissen wir, dass sehr viele Jugendliche, die aufgewachsen sind in einer nichtgläubigen Familie, später in ihrem Leben gläubig werden. Ja, also dass es nicht etwa so ist, dass der Unglaube selbstverständlich, wenn er einmal vorkommt, gewissermaßen über die Generationen weitergegeben wird. Das hängt nun vermutlich damit zusammen, dass in den USA eine so stark mehrheitlich religiöse Kultur da ist, an die dann selbst nicht religiös Erzogene im Laufe des Lebens Anschluss finden. Und das ist in stark säkularisierten Ländern möglicherweise anders.
Das kann ja auch bei uns so sein. Sie nennen Ihr Buch ja Glaube als Option. Und ich denke, man lernt doch auch hier viele jüngere Menschen kennen, die zwar mit dem Katholizismus groß wurden, aber sich dann irgendwann mal für den Buddhismus entscheiden oder für etwas ganz anderes oder für gar nichts oder sogar für den Islam. Also diese Option, die haben wir ja als junge Menschen durchaus hier.
Ja, also ich lege eben Wert darauf zu sagen, dass die große historische Veränderung seit dem 18. Jahrhundert der Aufstieg der säkularen Option ist, dass sich die Situation auch der Gläubigen insofern gewandelt hat, als sie seither, seit es die säkulare Option gibt, nicht mehr einfach mit der Frage rechnen müssen, warum sie diese Religion haben und nicht eine andere, sondern mit der Frage rechnen müssen, warum sie überhaupt religiös sind. Das ist nun aus der Perspektive des Gläubigen gar keine so plausible Frage. Aus der Perspektive des Ungläubigen ist es das. Aus der Perspektive des Ungläubigen liegt es nahe, die Gläubigen zu fragen, warum bist du denn überhaupt gläubig? Aber jeder Gläubige ist ja nicht zunächst einmal in irgendeinem allgemeinen Sinn gläubig und dann entscheidet er sich noch für einen bestimmten Glauben, sondern er ist in diesem bestimmten Glauben. Ich kann über mich sagen, ich bin gläubig, aber ich bin nicht
religiös als solches und rechtfertige das Religiössein als solches, weil es natürlich Formen von Religiosität gibt, die ich vehement ablehnen würde. Aber die Rechtfertigungssituation für die Gläubigen hat sich dadurch verändert. Es gibt sicher bei denen etwa, die aus den christlichen Kirchen austreten, dann manchmal die Zuwendung zu anderen Glaubensformen. Aber quantitativ, nach allem, was wir wissen, spielt dies eher eine geringe Rolle. Also viele, die aus den Kirchen austreten, treten schon in einen säkularen Bereich hinaus und wechseln nicht den Glauben.
Können wir, Herr Joas, an dieser Stelle mal zusammenfassen, wie Sie das in Ihrem Buch auch machen, so quasi thesenartig? Also eine Modernisierung der Gesellschaft führt nicht zwangsläufig zur Säkularisierung. Das haben Sie, glaube ich, gerade sehr deutlich gemacht. Eine zweite These ist sicher, dass die Kirchen es noch nicht gelernt haben, aber noch lernen müssen, dass in dieser neuen Situation der Glaube nur noch eine Option ist.
Ja, also die zweite Schlüsselthese des Buches ist, dass die Gläubigen immer zu der Vorstellung geneigt haben, dass der Mensch von Natur aus gewissermaßen anthropologisch auf den Glauben hin angelegt sei, sodass Säkularisierung bedeutet, dass alle Menschen unglücklich seien oder unfähig zu altruistischem Verhalten oder überhaupt zu moralischem Verhalten und dass sozialer Zusammenhalt dadurch schwieriger oder unmöglich werde. Ich habe das Buch so gebaut, dass ich nach einem Versuch der Widerlegung dieser Säkularisierungsthese, zu der die Ungläubigen neigen, ein Kapitel geschrieben habe, in dem ich versucht habe zu zeigen, dass auch diese Auffassung falsch ist. Wenn sie falsch ist, wenn man empirisch zeigen kann, dass etwa skandinavische Gesellschaften, die stark säkularisiert sind, deshalb noch lange nicht irgendwie amoralische oder an mangelndem sozialen Zusammenhalt leidende Gesellschaften geworden sind, dann tritt, ich finde, eine Befreiung ein. Also Gläubige und Ungläubige können dann über den Glauben miteinander reden, in Weisen, über die ich auch Vorstellungen habe, wie das ablaufen soll, aber ohne sich eben wechselseitig über den Kopf zu schlagen, ein Totschlagargument in diesem Sinn, entweder du bist rückständig, weil du gläubig bist, oder du trägst zum Ruin des sozialen Zusammenhalts und des moralischen Verhaltens bei, weil du ungläubig bist. Auf der Seite der Kirchen heißt das zum Beispiel, den Tonfall wegzunehmen, dass Ungläubige eine Gefahr darstellen.
Eine Gefahr für die Moral der Gesellschaft.
Zum Beispiel eine Gefahr für die Moral der Gesellschaft, aber oft geht das weiter und es wird von einer Gefährdung, also ich habe selber in Chicago an einer Podiumsdiskussion mit einem sehr hohen Kirchenmann, also Kardinal, der von dem Unglauben als einer Gefahr für die Demokratie gesprochen hat. Und ich habe in meiner Entgegnung gesagt, ich rate dazu zu sagen, es gibt Feinde der Demokratie, aber die Feinde der Demokratie lassen sich nicht am Leitfaden Glauben versus Unglauben finden, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Ja, es gibt gläubige und ungläubige Verfechter der Demokratie und es gibt gläubige und ungläubige Gegner der Demokratie. Und ich rate dazu, wenn wir die Demokratie verteidigen wollen, ein Bündnis von Gläubigen und ungläubigen Verteidigern der Demokratie zu schließen und nicht von gläubiger oder ungläubiger Seite die Glaubensdebatte mit dieser Debatte in einer schlechten Weise zu vermischen.
Also das kann man quasi auch als These nochmal festhalten, dass eine Säkularisierung der Gesellschaft nicht zwangsläufig zu einer Abkehr von Moralvorstellungen führt.
Nicht zwangsläufig, ganz genau. Aber es hängen in der Luft herum solche Thesen natürlich. Ich verstehe das, weil sie eine Reaktion auf die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts darstellen. Und natürlich sind die kommunistischen Diktaturen, sehen zunächst mal aus, ja, wie ein klares Beispiel dafür, zu welchen Verbrechen und zu welcher Gleichgültigkeit gegenüber der Menschenwürde und dem menschlichen Leben eine radikal säkularistische Ideologie führen kann. Aber ganz so leicht ist es eben wieder nicht, weil auf der Seite von Faschismen und Nationalsozialismus teilweise auch Glaubensideologien eine Rolle gespielt haben. Da muss man jetzt die einzelnen Länder deutlich voneinander unterscheiden. Aber allen bekannt ist, dass der Franco-Faschismus von der katholischen Kirche auch gerechtfertigt und lange Zeit gestützt wurde und dass es etwa in Kroatien, der Slowakei und Rumänien christlich sich verstehende faschistoide Regime gegeben hat. Und so etwas habe ich im Blick, wenn ich sage, dass die Front pro und contra Demokratie weder im einen noch im anderen Sinn mit der Front pro oder contra Glauben identisch ist. Natürlich geht diese Herausforderung für die Kirchen, die heutige Optionalität des Glaubens anzuerkennen, noch viel weiter. Einen Punkt, der mir da besonders am Herzen liegt, will ich noch nennen. Es gibt etwa in der katholischen Kirche immer wieder die Neigung, die Kirche zu behandeln, also jetzt in meiner Sprache, als wäre sie ein Quasi-Staat. Also mit dem Kirchenrecht auf kontroverse Fragen zu reagieren. Das halte ich für einen kompletten Irrweg. In der Kirche muss überzeugt werden, schon aus dem einfachen Grund, dass im Unterschied zum Staat es leicht möglich ist, aus der Kirche auszutreten. Wenn Menschen nicht überzeugt werden, werden sie einfach das Weite suchen. Ja, die Menschen müssen insofern in ganz anderer Weise gewonnen werden, als das vielleicht auf der staatlichen Ebene, auf der es ja auch notwendig ist, aber auf der Seite der Kirche ist es in viel höherem Maße notwendig.
Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, Christentum und Moderne vertragen sich im Grunde. Wenn wir nochmal bei der katholischen Kirche bleiben, von der Sie gerade geredet haben, solange zum Beispiel die Frauen keine Gleichberechtigung innerhalb dieser Kirche haben, kann man sie ja auch noch nicht als modern bezeichnen.
Da argumentiere ich in dem Buch etwas komplizierter, würde ich sagen. Ein wesentlicher Zweck des Buches ist, die Verwendung des Begriffs Moderne eigentlich in Frage zu stellen. Ja, also ich habe etwas dagegen, dass wir so tun, als wüssten wir, welche Institutionen und Wertvorstellungen genau nun die Moderne ausmachen. Ich behaupte demgegenüber, dass der moderne Begriff, wie er verwendet ist, ungeheuer unklar ist. Das heißt, nicht bei jedem einzelnen Autor. Manche Autoren bemühen sich um einen klaren modernen Begriff, aber das ist dann nur der moderne Begriff dieses Autors. Schon die zeitlichen, die chronologischen Grenzen der Moderne, wann sie begann, ob sie schon geendet hat, variieren so enorm, dass der Begriff fast unbrauchbar ist. Wenn wir die verschiedenen Bedeutungsgehalte des modernen Begriffs zerlegen, dann kommen wir natürlich zu dem Schluss, dass alles, was heute ist. Und dass sich niemand, der heute etwas für richtig findet, also damit widersprechen kann, dass ich ihn als unmodern bezeichne. Vielleicht hat er ja trotzdem recht. Vielleicht ist ja das Moderne nicht das Gute. Ja, ich will, dass über das Gute gestritten wird, ohne so eine untergründige Pseudo-Geschichtsphilosophie von Fortschritt. Aber zu dem Punkt Frauen, den Sie erwähnt haben, bin ich nun tatsächlich der Meinung, dass die katholische Kirche dabei ist, mit dem Argument, man müsse sich nicht dem Zeitgeist hingeben, einen epochalen Wandel der Geschlechtsrollen zu verpassen und dies in selbstschädigender Weise. In selbstschädigender Weise. Ich bin der Letzte, der damit argumentiert, dass man dem Priestermangel abhelfen soll durch Frauen im Priesteramt. Ich sage nicht, um dem Priestermangel abzuhelfen, sondern weil es in sich gerechtfertigt ist. Und jedes Argument, dass Jesus nur Männer zu seinen Aposteln gemacht habe und deshalb keine Frauen für das Priesteramt in Frage kämen. Also ist so abwegig, wie es das Argument wäre, dass Jesus ja nur Juden oder meinetwegen nur Fischer vom See Genezareth dazu gemacht hat und dass deshalb künftig nur Juden oder Fischer vom See Genezareth Priester in der katholischen Kirche werden könnten.
Zu dieser Moderne, über die wir gerade gesprochen haben, gehört ja auch ein fast übertriebener Individualismus in unseren Gesellschaften, fast Egozentrik auch. Das widerspricht ja auch ein bisschen eigentlich der christlichen Urbotschaft. Also muss das Christentum nicht ein bisschen altmodisch, vielleicht gar nicht im schlechten Sinne wirken?
Ja, indem ich mich dem verweigere, dass der Begriff modern ein Kriterium für die Entscheidung über gut und schlecht und richtig oder unrichtig ist. Also indem ich das tue, ziele ich natürlich genau in der Richtung, die Sie gerade angesprochen haben.
Herr Juris, zum Ende gefragt, wenn Sie sich die Zukunft dieses Christentums in Europa anschauen, dass Sie als eine Option beschreiben, als eine mögliche und möglichst lebendige Option, können Sie die kurz umreißen? Wie sieht diese Zukunft aus?
Eine entscheidende Dimension für die Zukunft des Christentums ist die gegenwärtig stattfindende Globalisierung des Christentums. Das Christentum war in einem großen Teil seiner Geschichte faktisch wesentlich ein europäisches Phänomen. Und obwohl sich das im Laufe der Jahrhunderte schon deutlich geändert hat, ist etwa der Schwerpunkt für Macht und Einfluss in der katholischen Kirche, im Protestantismus sowieso, wobei da Nordamerika eine große Rolle spielt, aber etwa auch in der anglikanischen Kirche, Europa oder Europa und Nordamerika zentriert geblieben. Das ändert sich zurzeit durch das enorme Wachstum des Christentums außerhalb Europas, speziell des katholischen, aber auch etwa der sogenannten Pfingstbewegung und neuerer Formen von Protestantismus. Das wird nun heftige Rückwirkungen auf das Christentum in Europa haben. Aus den verschiedensten Gründen, innerhalb der internationalen kirchlichen Institutionen, wie es die katholische Kirche ist, durch Migrationsprozesse nach Europa und durch eine mögliche vitalisierende Wirkung, die auf Europa ausgeht, von diesem weltweit verbreiteten Christentum. Ich glaube, dass das eine heftige Anpassungskrise allerdings zunächst einmal mit sich bringen wird. Also das ist eine der Dimensionen. Ich habe deshalb einmal auf die Frage von Einladenden, wandert das Christentum aus Europa aus, geantwortet, nein, möglicherweise wandert es ein. Ja, aber das ist nur diese eine Dimension. Es gibt ganz andere Dimensionen, die etwa in einem neuen, möglicherweise ja fruchtbaren Dialog zwischen Gläubigen und Ungläubigen liegen. Dieser setzt allerdings ein intellektuell satisfaktionsfähiges Christentum in unserer Zeit voraus.
Hans Joas, Professor für Soziologie an der Universität Chicago, über den Glauben als Option. Hans Joas Buch Glaube als Option ist im Herder Verlag erschienen.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.